You know what's clutch?
Willkommen zu Klatsch, dem Podcast des Crunchtime-Blogs. Mit dabei die üblichen Verdächtigen. Grüß dich, Timo.
Moin, moin.
Ja, und meine Wenigkeit ist auch wieder dabei. Ich grüße euch noch immer von einem Playoff-Platz. Es fühlt sich gut da oben.
Immer diese Spitzen am Anfang des Podcasts sind bei meinen Bieten nicht neu. Was machst du denn? Was hab ich dir denn getan?
Na, du mir nix. Das passt schon. Was soll ich denn? Ich nur
weil wir uns revanchiert haben für den Sweep letztes Jahr.
Ja, komm. Fällt nicht, mal davon abgesehen, ich glaube gar nicht, dass ich den nächsten Pod noch so anmoderieren kann.
Du willst diesen nächsten Pod nicht mehr so anmoderieren.
Will ich auch nicht.
Und das als Netzfan. Ja. Schande über dein Haupt.
Ja, ich bin nicht heiß auf die Playoffs. Also ich bin eher scharf darauf, dass man umdenkt, als von den Hawks gesweept zu werden. Also da... das muss ich einfach mal so sagen. Aber gut, ja, doch. Also es ist eigentlich jetzt eine gute Überleitung für unser heutiges Thema. Das war mal wieder völlig spontan. Wir haben uns überlegt, was können wir machen, und Playoffs stehen ja kurz vor der Tür. Und es gibt jetzt so ein paar Teams, ich glaube, es sind so 9 oder 10 an der Zahl, über die in den kommenden 10 Wochen, 12 Wochen, wie lange auch immer, gar nichts mehr berichtet wird. Es sei denn, irgendjemand wird angestochen in einem New Yorker Nachtclub und wir kennen die Copeland-Saga ja. Auf jeden Fall die Nicht-Playoff-Teams. Wir gucken uns die mal alle so an, was die bisher haben, was die vielleicht im Sommer machen könnten, um sich zu verbessern, und welche Teams wir denn vielleicht dann im kommenden Jahr in den Playoffs sehen könnten.
Gut. So ist es gedacht.
Ich meine, wo soll man da anfangen? Also ich habe jetzt als erstes hier wahrscheinlich eins der enttäuschendsten Teams der diesjährigen Saison geöffnet in meinem Browser. Die sind noch nicht komplett aus dem Playoff-Rennen raus, Stand heute, also Stand 10.4. Aber ich gehe nicht davon aus, dass sie die Playoffs im Osten noch erreichen können. Ich rede von den Charlotte Hornets. So. Wie ich schon gesagt habe, enttäuschend, glaube ich, darauf können wir uns einigen, oder?
Absolut. Was haben wir für Lobeshymnen vor der Saison auf die Hornets gesungen, und dann kann man das im Vergleich einfach nur enttäuschend nennen, glaube ich.
Ja. Also, ja klar, ich meine, die Hornets waren selten richtig fit zu 100%. Das spielt meiner Meinung nach definitiv eine Rolle.
Mhm.
Ja, aber sollte auch nicht irgendwie, weil ich meine, Lance Stevenson, so komisch, also ich hab's, oder wir, jeder hat irgendwie gedacht, ey, das ist doch super, zu dem Tarif. Und das wurde das totale Fiasko. Ist, glaube ich, immer noch auf dem Weg, irgendwie eine historisch schlechte Saison als Dreierschütze irgendwie, ja, aufzulegen. Er hat jetzt mehr als 100 Dreier genommen, hatte 17,1% bis hierhin getroffen. Autsch. Und ich glaube, da gibt's keinen schlechteren in der ganzen NBA-Geschichte, der in einer Saison mehr als 100 Dreier genommen hat. Das müsste ich nochmal recherchieren. Aber ja, da sieht man, glaube ich, dass Lance den Hornets nicht das erhoffte Spacing, nicht die erhoffte Entlastung für Kemba gebracht hat. Lance ist aber nächste Saison noch unter Vertrag, und ich denke, da wird es jetzt ein bisschen knifflig, weil wir haben Al Jefferson, der hat eine Spieleroption. Ich kann mir vorstellen, dass er die nicht zieht, obwohl er 13, fast 14 Millionen Dollar verdienen könnte im kommenden Jahr. Allerdings, ne, um mal wieder ein paar Phrasen zu dreschen, er ist halt irgendwo erst 30 Jahre, er ist noch produktiv, auch wenn er auch nicht seine beste Saison gespielt hat jetzt. Und ich denke, er könnte jetzt nochmal darauf schielen, einen neuen langfristigen zweistelligen Vertrag, bis er 34, 35 ist. Ich denke, darauf wird er jetzt spekulieren. Erstmal, Big L, kannst du vorstellen, bleibt er, bleibt er nicht? Zieht er die Spieleroption? Also deine Meinung?
Ja, es ist schwer zu sagen, weil man kann jetzt schwer voraussagen, welchen Weg die Hornets in der kommenden Saison einschlagen werden. Man könnte davon ausgehen, dass man diese Saison gebraucht hat, um in der nächsten Saison voll angreifen zu können. Aber es könnte dann wieder genau so laufen. Und ich denke auch mal, das wird Jefferson in seinem Kopf haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ihm eher das Gewinnen wichtiger ist als das Geld. Und dann würde ich es nicht ausschließen, dass er die Option nicht zieht und sich eventuell umschaut, wo er unterkommen könnte, wo seine Siegeschancen größer sind.
Also ich bin ja riesiger Big L-Fan. So oder so. Also das ist mir im Grunde auch egal, auch wenn er ein Comeback für die Celtics geben würde, wäre mir auch egal. Big L ist für mich der Hammer. Nur so gut, aber das ist gut. Ich meine, einige Leute haben ja auf den Hornets rumgehackt, kann man glaube ich sagen, als er seinen Vertrag da unterschrieben hat. Weil er sie das für ja zu viel, zu lange, zu irgendwas erachtet haben. Und oft in den Playoffs war er noch gar nicht, obwohl er jetzt schon so alt ist und eigentlich immer ja recht anständige Zahlen aufgelegt hat in der Regular Season. Also ich glaube, dreimal Playoffs, einmal Utah, einmal als Rookie, als Sophomore oder was auch immer bei den Celtics und der Sweep im, war es ein Sweep gegen die Heat im letzten Jahr? Ich glaube wohl, ne? Aber da war er auch noch verletzt, das kam noch dazu. Also
Ja, stimmt, da hat er sich im zweiten Spiel wieder verletzt, glaube ich.
Ja. Ich glaube, da hat er ja noch irgendwann auf einem Fuß gespielt und hat trotzdem noch ein Double-Double aufgelegt. Aber
da hatten wir auch noch kein Whiteside.
Ach, ja. ja, ich glaube, das wird spannend zu beobachten sein. Einerseits glaube ich nicht, dass die Hornets jetzt sonderlich scharf darauf sind, mit Big L jetzt noch in die nächste Saison zu gehen, weil er halt, das ist halt auch nur ein Jahr. Andererseits, es ist schwierig. Also ich glaube, wenn Big L irgendwo die Kombination aus zweistelligen Millionengehältern und mehr Playoff-Chancen von ihm im Team bekommt, dann glaube ich, macht er auch die Biege, weil wer in Charlotte und wer in Utah gespielt hat, ich glaube, denen sind große Märkte auch nicht wirklich wichtig und da gibt er relativ wenig drauf, glaube ich.
Ja. Eine Frage an dich. Wir wissen, wie gut Kid Gilchrist sein kann und wir wissen, wie gut er werden könnte. Meinst du, die Hornets sollten eventuell nach der Saison den Cut machen und das Team um ihn aufbauen? Und Kemba natürlich?
Ja, voll. Also ich bin...
Dass man sich eher auf die beiden fixieren sollte?
Genau, ja, das ist so das, was ich meinte. Also ich finde, so sehr ich Big L mag, aber ich finde auch jetzt, dass er in der Defensive letzte Saison irgendwie ein bisschen besser ausgesehen hat. Und ich denke, Kemba und Kid Gilchrist. Kid Gilchrist ist für mich ein bombiger Verteidiger. Also ich finde, da sollte man Wert drauf legen und vielleicht so einen athletischen Center oder Big Man jetzt noch holen. Ich weiß nicht, ob Cody Zeller das irgendwann mal werden kann oder Vonleh. Ja, also ich würde es mir wünschen, dass da irgendwie noch mehr auf die Defensive gegangen wird, wobei die Offensive halt auch katastrophal ist, trotz Big L und Kemba irgendwie. Also.
Und Mo Williams von der Bank.
Ja, ey, da muss das man wieder sagen.
Das war ein großartiger Deal.
Super, also ist für mich einer der besten Deadline-Deals gewesen. Der hat der Eisen fast noch aus dem Feuer geholt, aber...
Ja, überragend gespielt als Starter. Auch von der Bank jetzt natürlich, aber...
Jetzt die Frage, wird auch Free Agent? Ich denke, mit den Leistungen, ich glaube, ich kann mich auch an 52-Punkt-Spiele mal erinnern. Und Spieler der Woche geworden, etc. Ja, weiß ich nicht, ob sein Agent nicht nochmal irgendwie einen dickeren Vertrag als nur die Mittelweg-Section anpeilt. Ob er das kriegt und ob er das wert ist, ist eine andere Frage. Aber da bin ich mal gespannt.
Aber zahlen würde es wahrscheinlich jemand.
Ja, gut, ist... 33 jetzt so für ein oder zwei Jahre irgendwie sowas, kann ich mir schon vorstellen. Oder eine volle Mid-Level-Exception irgendwo.
Ja.
Mal gucken, also.
Aber das war wirklich ein großartiger Deal.
Also ich finde, hat es gut gemacht, ja. Ja, Kemba haben wir auch schon angesprochen.
Ja.
Hat sein neuer Vertrag greift ja auch ab nächster Saison mit 12 Millionen und er kriegt dann zusammen mit, jetzt muss ich Lance schon mal 21 Millionen, dann hast du Marvin Williams da noch irgendwo rumhüpfen, dann bist du aber auch irgendwann schnell bei 30, also
ja, Cap, gut unterwegs.
Cap wäre vorhanden, aber ich finde, da muss dann auch wirklich noch irgendwie was Gravierendes passieren, damit die Hornets diesen einen offensiven Spieler noch bekommen. Weißt du, diesen.
Aber ich bin ganz ehrlich, ich bleib dabei. Lance und Kemba wird nicht funktionieren, meiner Meinung nach.
Das kann gut sein.
Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Hornets eventuell noch die nächste Saison geben wollen. Da habe ich keine Ahnung, wie es bei MJ aussieht, was er da vorgibt. Inwiefern er da auch menschlich ist und nicht davon ausgeht, dass man gleich um die Meisterschaft mitspielt. Aber ich bleib dabei. Ich glaube, Lance und Kemba, das wird in dieser Konstellation nicht wirklich passen. Also, aber man hat es jetzt auch versäumt, um irgendwie einen Trade einzufädeln. Also es ist schwer bei den Hornets. Ich glaube, die nächsten Jahre werden auch nicht einfach. Aber was ich dich noch fragen wollte, du hast vom athletischen Pick gesprochen. Man kann ja davon ausgehen, dass sie einen relativ guten Pick bekommen werden im nächsten Draft.
Genau, ja.
Hast du da schon eine Vorstellung, wen man da eventuell picken könnte?
Ja, habe ich. Ich weiß nicht, also bei Vonley, da müssen die Hornets sich halt die Frage stellen, ist Noah Vonley, was ist er überhaupt für eine Position? Also ich denke mal, es wird irgendwie darauf hinauslaufen, dass er im Frontcourt eher die kleinere, also sprich die Power-Forward-Position irgendwie ausfüllen wird, wenn man denn von diesem 3-5 Gestirn sprechen möchte. So, und dann denke ich mir, Cody Zeller, ich glaube nicht. Ich glaube nicht dran. Obwohl er ein 7-Footer ist, so, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde das gar nicht so abwegig, dass sich die Hornets dann Willie Cauley Stein von Kentucky angucken. Den ich ja jetzt auch öfters gesehen habe und von dem man ja irgendwie weiß, was er ist. So, und dass er halt wahrscheinlich, das hat der Torben von Sideline Watch ja auch öfter mal gesagt, dass er halt nicht irgendwie jetzt die große Perspektive, das große Upside hat. Aber wo man eigentlich von ausgehen kann, das ist jemand, der deine Defensive so erden kann und der sehr mobil und kann man Wurf blocken. Also könnte ich mir gut vorstellen. Also das wäre auch so Platz 9, Platz 10, das wäre so auch die Position, wo ich mir ihn wünschen würde. So, weil ich glaube, früher wäre ein bisschen zu früh.
Okay, gut.
Das wäre so meine Idee. Also je nachdem, was mit Big L passiert und welche Identität man halt annehmen will. Ne?
Aber dieses dein Gedanke Defense First finde ich richtig gut. Ich glaube auch, dass das den Hornets liegen würde.
Ja, aber es hat ja geklappt auch letzte Saison, weißt du?
Ja, eben. Und man sieht es ja auch bei den Pacers, dass dieses System, Defense First, auch weniger vom Superstar abhängt. Weil wenn du ein defensiv gut eingespieltes Team bist, dann kannst du das auch verkraften. Natürlich, die Offensive, die stockt dann, aber dieses defensive Bollwerk hast du immer noch. Und damit kannst du deine Gegner immer noch besiegen, mehr oder weniger. So. Und ich glaube, das ist bei den Hornets wäre das gar nicht so schlecht.
Bei den Hornets fehlt dann halt in Anführungsstrichen nur der eine Franchise-Player, der den Rest Werfen macht. Genau. Also der irgendwie.
Ja, und natürlich Spacing, ne?
Ja, das wird nach wie vor ein Problem sein, weil Marvin Williams, wer weiß, Vonley, man hat ja am College Ansätze gesehen, so als Stretchy Big, würde ich jetzt mal behaupten.
Aber mal ich finde, er müsste, egal ob jetzt auf der 4 oder auf der 5, wenn wir jetzt nach den regulären Positionen gehen, er muss an Muskelmasse zulegen, weil der wird gefressen.
Ich hab ihn aber auch in dieser Saison nicht gesehen. Also ich habe irgendwann auch aufgehört, so richtig Charlotte zu verfolgen.
Er hat, glaube ich, auch nach seiner Verletzung, er war ja auch verletzt, glaube ich, hat er ja auch D-League gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher.
Doch.
Aber als ich ihn zuletzt gesehen habe, kam er mir halt noch relativ schmächtig vor. Und dann ist es halt im Aufposten sowohl offensiv als auch defensiv eher so suboptimal, wenn du dann gegen einen großen Big spielst.
Ja.
Aber Gleiches könnte man da ja auch theoretisch bei Noel sagen. Wobei, der hat ja schon zugelegt im Vergleich zu letzten Jahr.
Das,
oder
das
zum
hatten
letzten
wir. Ja,
College-Jahr.
das
Ja.
stimmt. Ja, gut. Gucken wir mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da in Charlotte passiert. Aber ich glaube, nächste Saison wird es eher. Also, ich würde mir eher wünschen, wenn man da noch mal ein bisschen den Gang runterschaltet und eher sagt, wir gucken mal, dass wir hier ein solides Team jetzt noch mal auf die Beine stellen und gucken, was mit in Sachen Trades passiert. In der Draft natürlich auch gucken, rutscht vielleicht noch mal so einer durch, weil Wonley ist ja auch ziemlich durchgereicht worden. Ja, vielleicht bekommen sie auch hier, weiß ich nicht, Porzingis oder gut, andere kann ich mir schwer vorstellen, dass so wirklich Offensivtalente jetzt, sag ich mal, richtig durchrutschen. Weiß ich nicht, aber Mario
Es kommt halt auch
Hezonja ist ja
drauf
auch
an,
so eine Sache, ja.
es kommt halt drauf an, wer wann und wo darf.
Genau, ja, das ist
Ich
das
meine, die
Ding.
Hornets dürfen, wie viele vor ihnen sind, also. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Also die Hornets sind weiterhin ein Team, auf das man schon ein Auge werfen sollte, was die
Definitiv.
Kaderplanung angeht. Aber ich bin da ganz bei dir. Ich glaube auch, dass man da eventuell noch einen Gang zurückschalten sollte und eventuell erst in den nächsten Jahren dann nach höherem greifen. Weil das Team ist, stimmt einfach vorn und hinten noch nicht. Und
Ja, vor allen Dingen vorne.
ja, gut, okay. Und
Ja.
deswegen.
Alles klar. Ja, ein anderes Team, bei dem es eigentlich nicht anders ist, großartig, das auch, glaube ich, mit der Identität so ein kleines Problem hat, sind die Denver Nuggets. Und bei denen sieht es jetzt nicht ganz so, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, nicht ganz so dolle, aber die haben so ein paar Leute unter Vertrag, die zumindest in der Free Agency einige Sachen blockieren könnten, falls keine Trades passieren. Also man hat Danilo Gallinari, ich glaube 11,5 oder so, also der verdient auch auf jeden Fall über 10. Dann hat man Wilson Chandler, dessen Vertrag, soweit ich weiß, nicht garantiert ist, was natürlich Flexibilität geben könnte, aber dann kommt es halt, ne? Ty Lawson, der war ja wohl, ja, stand auf dem Trade-Block für einen First Rounder oder zwei. Kenneth Faried-Vertrag wird nächstes Jahr greifen oder ab nächstes Jahr. Wo ich auch immer noch der Meinung bin, das war ein bisschen zu viel alles. Und ja, man wird dann wohl ein bisschen Platz unter dem Salary Cap haben, aber ich weiß immer noch nicht, was ich mit den Nuggets dann anfangen soll. Also Randy Foy und JJ Hickson, das sind so Spieler, die würde ich, glaube ich, geschenkt nicht haben wollen. Zum Beispiel. So gemein das jetzt auch klingen mag. Ich weiß es nicht, also hast du da bei Denver großartige Hoffnung, dass die irgendwie wieder an die George Karl Denver Zeiten anknüpfen können unter Masai
Du hast es ja schon am Anfang gesagt, das größte Problem bei den Nuggets ist, da fehlt einfach die Identität. Der Kader ist ziemlich zusammengewürfelt. Ich glaube nicht, dass du mit dem Kader, den du jetzt hast, wirklich dich auf eine Spielweise festlegen könntest. Ja, dann die Verträge. Bei Fareed ist es halt so, der Typ hat eine überragende WM gespielt, aber das hat dann auch, glaube ich, zu diesem Vertrag geführt und ja, dass er den dann eventuell nicht ganz so einhalten kann, war ja irgendwo zu befürchten. Leider. Ja, um Ty Lawson tut es mir am meisten leid, wenn man das so sagen kann. Weil ich glaube, seine Saison spricht für ihn und der hätte bei einem Playoff-Team sicher für Furore sorgen können. Ja, du hast gesagt, Chandler's Vertrag ist nicht garantiert, aber findet man dann adäquaten bzw. besseren Ersatz für weniger oder das gleiche Geld?
Ich bin Chandler-Fan, so. Mich brauchst du nicht fragen. Also ich hätte ihn gerne im Team. Die Frage ist
Ja, bei ihm
halt,
ist es ja auch Fahrfort.
wenn du Gallinari hast und Fareed, weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht, also gegebenenfalls sind alle fit, weiß ich nicht, ob das dann vielleicht drei potenzielle, und JJ Hickson ist auch noch, drei potenzielle Starter für zwei Positionen hast. Das ist halt die Frage. Weil
Ja.
Fareed sollte ja, Ich meine, das ist ja das Ding, was du auch gesagt hast. Ich meine, du sagst zwar, das Spielermaterial passt nicht so recht zusammen und da gebe ich dir natürlich auch irgendwie in der Tiefe recht. Andererseits mit Gary Harris, mit Fareed und mit Ty Lawson kannst du schon diesen typischen Mile High City Transition Basketball irgendwie spielen. Also
Aber
mit,
wollen Sie das noch spielen?
das weiß ich nicht. Da musst du dir dann den, ich weiß nicht auch nicht, wieder, wie die Coaching-Situation aussieht, ob ja, ob der Coach, mein Gott, jetzt ist mir der Name entfallen, auch noch wirklich in der kommenden Saison da bleiben wird oder ob dann wieder irgendwie was anderes gesucht wird, irgendein namhafterer Coach. Das ist auch so eine Sache, auf die ich mich, von der ich ja, gespannt bin. Weil da habe ich jetzt keine News gesehen, dass da irgendwie etwas Langfristiges für Matt Melvin Hunt, genau, gefunden gewesen ist.
Nachdem die Nuggets so einen kleinen Lauf hatten, wo sie, glaube ich, 6 von 9 gewonnen haben, das haben wir auch veröffentlicht, da hieß es aus dem Front Office, dass, wenn es weiterhin diesen positiven Verlauf hat,
Ja.
er gute Chancen darauf hat, fest der Head Coach zu werden.
Ja, okay, ist cool. Also schlimmer als Brian Shaw. Ich meine,
Ja, aber das war ein Missverständnis auf beiden Seiten,
ja,
glaube
aber
ich.
jeder hat irgendwie gesagt, Brian Shaw, wann wird der Typ endlich mal Head Coach? So, weißt du? Und jetzt irgendwie hat man das Gefühl, ah, okay, deswegen vielleicht nicht. So,
Ja,
weißt
ja.
du?
Man müsste ihn halt noch woanders sehen, um das zu vergleichen. Im Moment würde ich nämlich eher sagen, dass es einfach die fehlende Identität ist. Das Spielermaterial war auf seine Spielweise definitiv nicht zugeschnitten. Also ich glaube auch, dass die Spieler vom Kopf her gar nicht so weit wieder zurückgefahren sind von diesem, wie du ja selbst gesagt hast, George Karl-System, der ja wirklich Offensive, Offensive, Offensive ist. Mehr oder weniger. Das ist dann halt das Problem gewesen. Ich glaube, wenn er, ich meine, das war der richtige, jetzt, um nicht falsch, mich nicht falsch zu verstehen, das war der richtige Schritt, ihn zu entlassen. Aber ich würde ihn gerne nochmal in einem anderen Team sehen, wo er sein Team von sich aus aufbauen darf, mit dem Spielermaterial, was er gerne hätte. Und er war ja auch Rookie Coach.
Ja, klar. Das ist
Und
richtig.
es kann nicht immer wie bei Golden State laufen. Mit einem
Genau.
Rookie Coach. Es kann auch gerne mal, ja, wie in New York, in Brooklyn letztes Jahr,
Ach, leck mich.
entschuldige, laufen und Jason Kidd macht seinen Job in Milwaukee ja schon mal besser im zweiten Jahr. Und vielleicht sehen wir das bei ihm ja auch.
Gut, ey. Das Ding ist, ich glaube, bei den Nuggets kann man sehr sicher davon ausgehen, dass irgendein Großverdiener seine Koffer packen muss, wenn sich die Gelegenheit bietet.
Ja, so.
Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Gallinari, Lawson und Fareed zusammen im Spiel 81 der kommenden Saison noch bei den Nuggets sehen werden. Und
Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
ich glaube, der Draft, der wird damit auch ein bisschen was zu tun haben, weil ich glaube, wenn man irgendwie einen jungen Flügelspieler, je nachdem, wo man auch pickt, das weiß ich jetzt natürlich noch nicht, weil die Lottery ja noch ansteht, kann ich mir schon vorstellen, dass man da auch wieder auf den Flügel schielt, weil Gallinari, sind wir auch ehrlich, so, wie lange kann der wirklich gesund bleiben und wie lange kannst du dich wirklich auf ihn verlassen? Das hat man jetzt, glaube
Ja, im
ich.
Moment ist seine Entwicklung ja ganz positiv, glaube ich,
Klar,
ne?
ja,
Vor kurzem Career High, glaube ich, sogar gescored.
super, aber die Frage ist, kann er fit bleiben? Ich bin kein
Ja.
Arzt und das ist das Ding, das übersteigt meine Kompetenzen.
Ja.
Ja.
Ja, das stimmt. Nee, ich würde auch sagen, vielleicht auch ein Spieler, der sowohl 2 als auch 3 spielen kann.
Okay,
Weil, du hast es ja schon gesagt, Randy Foy,
Mr.
Übrigens,
Garbage Point, ey. Ja.
war bei Shaq denn dabei?
Stimmt,
Diese
der hat
Woche.
sich eine Auszeit genommen, obwohl keiner da war. Ja, das fand ich gut.
ja, ist halt nicht so. Vielleicht schiebt man da auch so ein bisschen drauf, dass man da so eine Art, nicht von der Spielweise, sondern einfach von der Verfassung her, so eine Art Jimmy Butler, der ja 2 und 3 spielen kann. Also Flügel hauptsächlich.
Ja, klar.
Dass man dann eventuell abwartet, wie es mit Gallinari in der nächsten Saison läuft. Und falls es halt wirklich nicht läuft, dass man den ihnen dann auf die 3 stellt und dann in der Free Agency oder per Trade auf der 2 nachbessert. Ich
Ich.
weiß, wir sollen nicht mehr so nach den Positionen gehen, aber
Ja, mein Gott, ist
irgendwie
ja.
muss ich das ja gerade so ein bisschen
Also, ich sag mal,
verdeutlichen.
Um jetzt wieder so einen Ausblick zu schaffen. Ich glaube, dass die Nuggets schon gute Chancen haben, in der Top 10 zu picken. Ja. Und ich glaube, mit Fareed oder neben Fareed hätte ich dann gerne einen athletischen, oder ja, schon, kann man glaube ich sagen, einen athletischen Typen, der definitiv die Chance hat, ein sehr guter Lockdown-Flügelverteidiger zu sein.
Also kein Scorer.
Oh, nicht unbedingt. Also ich weiß nicht,
ob... Hast du denn da auch einen Namen für uns?
Darauf wollte ich hinaus, ja. Also, wenn verfügbar, Stanley Johnson fände ich nicht verkehrt, von Arizona. So, das sind jetzt alles spontane Ideen, so. Die ja. sind jetzt, ich habe mich mit dem Draft jetzt natürlich noch nicht so befasst, weil das kommt dann, wenn ich auch weiß, wer wann picken kann und wer dann eventuell noch verfügbar ist, das weiß man ja jetzt nicht. Aber das könnte ich mir vorstellen. Solange die Magic Justice Winslow kriegen, weil man muss immer Best Hair Available nehmen, wie man ja jetzt auch immer gesehen hat mit Alfred.
Team Payton.
Ach, scheiße, Orlando kommen wir ja gleich auch noch. Na gut, ich will nicht spoilern. Lass uns lieber weitermachen, oder hast du noch was zu den Nuggets?
Nö, also vielleicht noch ein Fazit, dass es auf jeden Fall
ja,
nicht
genau.
ganz dunkel ist am Horizont, aber man sich jetzt im Klaren werden muss, wohin der Weg führen soll. Also noch so eine Saison, wo keiner weiß, was eigentlich Phase ist und ob Defense, ob Offense, Run and Gun, Grit and Grind und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn man das schafft, dann schafft man es auch in den nächsten 3 Jahren vielleicht wieder, na sagen wir in den nächsten 4, 5 Jahren wieder in die Playoffs am besten.
Ja, also das immer der Westen ist einfach brutal. Und ich glaube, wenn du ja. wenn du da jetzt nicht klar eine Idee hast, also so mal eben so mit Glück, geht im Westen halt wenig. Ich meine, man darf auch nicht Phoenix und New Orleans vergessen. Über New Orleans oder OKC, weiß nicht, reden wir ja heute gar nicht, aber ich meine, da sind ja schon noch Leute oder Anwärter auf den 8. Platz und ich denke, das ist schwierig, da erstmal wieder in Reichweite zu kommen. Sacramento kann natürlich auch kommen. Und welch Zufall, Sacramento steht bei mir auch noch auf der Liste. Über die müssen wir sprechen.
Ben.
Ich freue mich drauf. Ja, wenn du über positive Dinge sprechen willst, dann können wir natürlich über Ben, Boogie und Gay reden. Definitiv.
Ja.
Werden ja auch nächste Saison aller Voraussicht nach für die Kings auflaufen und auch schon gut was an Salary Cap aufessen. Ich sag mal, 30 Millionen sind für die schon gebucht.
Ja, mindestens, ne?
Dann hast du noch Kyle Henry. Collison, Jason Thompson, Stauskas Theo.
Alex Stauskas.
Voll. Ray McCollum. Ja, und dann gucken wir mal. Also auch hier wäre wieder irgendwie finanzielle Flexibilität da, aber man muss den Kader natürlich auch noch ein bisschen vertiefen. Da werden ein paar Millionen nochmal für draufgehen. Also ich glaube, die ganz große Free Agent Verpflichtung sehe ich jetzt nicht. Du denk ich mal auch nicht, oder?
Nee. Ja, die Kings, wir können jetzt wieder draufhauen auf die Themen, die wir jetzt
ja, bitte.
In dieser Saison schon so oft hatten. Nochmal. Am Anfang der Saison haben wir sie ja wirklich gelobt.
Voll.
Bis zum Draft.
Ja, danach doch auch noch, als sie so gut. Ja, okay, stimmt.
Am Draft ja, aber ging's der wieder Draft los. War der erste Kritikpunkt.
Genau.
Wo man sich so gedacht hat, okay, ich hab einen Ben McLemore, mit dem plane ich theoretisch.
Ja, aber wenn man Stauskas mag.
Aber komm, Stauskas, der Name klingt geil. Komm, nehmen wir. Komm, nehmen wir mit und dann passt das. So, war der erste Kritikpunkt. Aber das ist halt dann so, neuer GM. Das ist alles okay. Da kann man drüber stehen. Das ist, belächeln wir. So. Aber dann ging diese Saison ja weiter. Boogie fehlt. Natürlich verlieren die Kings einige Spiele. Plötzlich ist der Head Coach weg. Aus welchen Gründen auch immer. Ich meine, dass Boogie nun mal gefehlt hat, da kann er jetzt auch nichts für. Dass er Dreh- und Angelpunkt der Mannschaft ist, gut, macht Sinn.
Vielleicht hat er den mit Meningitis angesteckt, das weiß man jetzt nicht. Da kann man ja nicht hinter die Kulissen gucken. Aber ich glaube auch nicht, dass Mike Malone viel damit zu tun hatte. Da gebe ich dir recht.
Ich glaube, da gab es ein paar Punkte, wo man sich nicht einigen konnte. Ja, und dann hat man... C'est la vie. So, dann holt man Josh Karl.
Ey, nicht Tyron Corbin, bitte. Ich liebe Tyron Corbin. Den muss man ja, einmal zumindest kurz erwähnen.
Okay, dann gab es eine rahmenschwarze Zeit.
Ja.
Dann kam George Karl. der ja dafür bekannt ist, mit einem Center zu spielen, oder weniger mit Center zu spielen und mehr auf die anderen Spieler zu verteilen. So. War Boogie nicht mit zufrieden. Einerseits verständlich, andererseits muss er sich halt auch unterordnen.
Ja.
Star des Teams hin oder her.
Ja, aber passt ja auch. Also bis hierhin. In der Theorie sah es, glaube ich, schlimmer aus, als die Praxis letztendlich gewesen ist.
Richtig,
ne?
Da wollte ich nämlich jetzt auch genau, haben wir ja auch schon wieder die Kings verprügelt.
Ja.
So ein bisschen zu Unrecht, weil es läuft ja anscheinend. Also sowohl Karl als auch Cousins haben sich so ein bisschen in ihren Spielweisen, glaube ich, angenähert und das Beste im Moment rausgemacht. Ja. So, aber alles in allem war das einfach wieder eine typische Kings-Saison, die mehr Fragen aufwirft als Antworten liefert. Dass das Team Talent hat, ich glaube, da sind wir uns einig.
Voll.
Dass die Führungsetage nicht weiß, was sie macht, da sind wir uns, glaube ich, auch einig.
Hast du das jetzt eigentlich mitbekommen, irgendwie, dass wie heißt der? Pete D'Alessandro, der GM, irgendwie im Grunde gar nichts mehr zu melden hat und Vlade Divac jetzt da irgendwie im Front Office die Führung übernommen hat? Oder, also es ist einfach Chaos, ne?
Ja.
Es ist der Wahnsinn.
Der Hamburger Sportverein der NBA.
Ja, ehrlich. Ja, perfekt, perfekt.
Besser so, hätte ich sagen können. Team ist da, um gut zu sein, läuft nicht. Dann Front Office ist Chaos pur. Uns werden wahrscheinlich wieder einige Leute vorwerfen, ihr werdet nicht mehr Ahnung haben als diese Leute.
Ja, das stimmt ja auch. Aber
will ich gar nicht sagen, aber wir können das beurteilen, was wir sehen, und das ist in unseren Augen nicht gut. Und es ist die Kings, das ist so ein, da könnte so viel entstehen, aber man steht sich irgendwie selbst sowas von im Weg, dass das schon an Körperverletzung grenzt.
Ja, das hat Boogie, glaube ich, auch fast so wortwörtlich gesagt, ne? Weil ich glaube, ihm geht's da auch nicht gut mit.
Ja, natürlich. Ugi gehört, ist wahrscheinlich offensiv der beste Center der Liga im Moment. Ja, okay.
Nein, okay, mach mal.
Ja, okay. Was das angeht, so, aber in der Defense hat er zugelegt, also er hat sich auf jeden Fall das Prädikat eines, ja, Superstars erarbeitet in dieser Saison. Und der will natürlich Playoffs spielen.
Kann ich zustimmen. Und
der will Spiele gewinnen.
Ja.
Und er sieht ja auch, was er für Spieler neben sich hat. Er sieht, dass ein Rudy Gay neben sich hat. Das ist ein talentierter Spieler. So. Ein McLemore, 3&D, hast du auch neben dir. Das Spielermaterial, auch mit Collison, hast du einen Point Guard, der weiß, was er tut. Gut, hat sich verletzt, ist dann auch wieder so ein bisschen... Also, ja, natürlich haben sie auch eine schwere Saison, was Verletzungen angeht. Oder auch Trades und... Aber das ist alles... Ich rede wieder so viel, aber ich kann halt auch einfach nicht sagen, was da so wirklich jetzt Sache ist, weil es einfach so chaotisch ist.
Ja, es ist, die sind schon fast, es ist schon fast überflüssig, über diese Franchise zu sprechen, weil...
Wir wiederholen uns.
Ja, guck mal, du hast auch noch irgendwie ein paar Altlasten. Ich weiß nicht, ob diese Altlasten, ich meine, Derrick Williams Vertrag läuft aus, gut, Andre Miller will man wahrscheinlich halten, weil der spielt ja noch, bis er 60 ist, und dann George Karl im Trainerstuhl beerbt. Reggie Evans wird Free Agent. Also man hat da schon noch so ein paar Spieler, die, ja, wie soll ich sagen, also mit, ja, die einfach nicht weitermachen werden, ne, bei den Kings. Und das ist natürlich gut, weil man da wieder ein bisschen flexibel ist, aber die Kings müssen jetzt erstmal zeigen, dass sie es besser machen können und dass die Altlasten nicht sich in neue Lasten umswitchen, wenn du weißt, was ich meine.
Mhm. Ja.
Und das wird der große Kampf sein, glaube ich.
Ich glaube auch, dass der Draft... Ich hoffe, dass man aus dem letzten Draft gelernt hat und man vernünftig sich verstärkt. Aber ich, im Moment graut es mir davor, wenn die Kings dran sind und ihren Pick ziehen will.
Ja. Ja.
Ich hoffe, dass man es richtig macht. Ich hoffe, dass man, wie du sagst, sich von den Altlasten trennt. In der Free Agency, der große Fisch wird nicht kommen. Das denke ich auch nicht, weil... man sieht ja auch von außen, egal wie viel Internas nach außen treten oder nicht, dass es einfach irgendwo hakt. Sei es teamintern oder halt im Front Office. So. Ich glaube, das tut sich kein Spieler an, und wenn Boogie sich da vor die Kameras stellt, was natürlich auch nicht förderlich ist, wenn sich da der Superstar hinstellt und sagt, ja, ist scheiße gerade und ich weiß gar nicht, was ich hier eigentlich soll, so ungefähr. ist auch nicht gut, aber dann würde ich mir als Spieler auch zweimal überlegen, zu den Kings zu gehen. So, aber ich hoffe, dass sie dann in der Free Agency trotzdem einige Spieler finden, womit man arbeiten kann. Und ich glaube auch bei ihnen, dass das eher schwierig wird die nächsten Jahre. Vor allen Dingen im Westen. So blöd das immer klingt mit den Conferences, ich gehe mir selber auf den Sack, wenn ich sage, vor allem im Westen, weil ich das in den letzten Wochen so oft gesagt habe, aber das ist, wie du gesagt hast, brutal hart. So. Die Kings wären, glaube ich, mit ihrer Bilanz im Osten in den Playoffs, wenn ich mich...
Nee, ich glaube nicht.
Also, oder näher nicht an den Playoffs dran als im Westen. So.
Ja, klar. 27 Spiele haben sie gewonnen, da wären sie knapp vor Orlando. Also, würde nicht reichen, weil ich weiß Gott nicht.
Aber trotzdem. Ich glaube, man weiß, was ich sagen wollte.
Ja, ich meine, vor der Ty Corbin-Ära hatte man ja auch durchaus in der Nähe der ausgeglichenen Bilanz hat man sich ja befunden. Und dass das im Osten dicke für die Playoffs reichen wird, da kann man ja ruhig mal auf die Tabelle gucken, ist klar.
Ja, und dann hat sich doch Boogie verletzt, Malone musste gehen.
Genau, und dann kam...
Was heißt verletzt? Boogie ist krank geworden.
Eben,
das war in ja dem Sinne Verletzung. Ja, und dann kam Ty Corbin. Das Kapitel schließen wir dann auch direkt wieder. Ja, und dann mit Josh Karl muss man auch sagen, dass es ansatzweise wieder besser läuft. Also ich habe ja auch ein, zwei Teamspiele dann wieder gesehen und man erkennt jetzt schon, was es werden soll, aber man sieht halt, wie bei Denver, dass die Identität irgendwo fehlt. Hoffen wir was mal. Aber auch mit dem Spielermaterial verständlich ist.
Dann hoffen wir mal, dass sie die noch irgendwie finden, bevor Bowie irgendwie einen Trade forciert. Ja, im Westen haben wir im Grunde jetzt nicht mehr so viele Teams zu besprechen. Also drei Stück sind es noch an der Zahl. Ich weiß nicht, ob wir auf jedes Team im Einzelnen... Sagen wir mal so. Über die Lakers muss man eigentlich nicht so wirklich sprechen. Weil die haben Kobe Bryant unter Vertrag. Die haben, ich glaube, auch noch Jordan Hill weiterhin unter Vertrag. Die haben Nick Young den dicken Vertrag gegeben. Julius Randle kommt zurück. Ja, und das war dann auch. Also ich finde, gut, John Clarkson ist da, Tariq Black, keine Frage. Aber die spielen auch alle für Minimalgehälter. Vielleicht zwei Sätze zu den Lakers, weil ich meine, das ist, was soll man dazu sagen? Also ich meine, klar, wenn sie Glück haben, behalten sie ihren Pick. Der ist Top 5 protected. Im Moment wären sie laut Bilanz auf Platz 4. Ich weiß es nicht. Also, was sind die wahrscheinlichsten Szenarien, wie die Lakers wieder gut werden könnten? Rondo überbezahlen, irgendeinen krassen Rookie picken und hoffen, dass Kobe einerseits fit bleibt, andererseits auf den Ball ein bisschen teilt? Ich habe keine Ahnung. Also, für mich werden die Lakers weiterhin, glaube ich, eine ziemlich, ziemlich miese Truppe darstellen. Wie sieht's bei dir aus?
Du hast Randle eben vergessen in deiner Aufzählung.
Habe ich?
Ja.
Gut,
oder ich habe es überhört, aber...
Ja, kann sein. Kann ich mich nicht von falsch sprechen.
Nehmen wir mal an, Clarkson hält das, was er jetzt spielt, seit Anfang des Jahres, auch in der kommenden Saison. Hast du keine Sorgen auf der Starterposition auf der 1?
Ja.
Randle kommt zurück, von dem du ausgehen kannst, dass er definitiv eine tragende Rolle in der Franchise übernehmen kann. In den kommenden Jahren.
Ja. Hoffe ich.
So.
Ja.
Und dann geht's aber los. Weil der Rest ist, ja, Swaggy, okay, aber Swaggy ist halt auch Swaggy und.
Wird für immer ein sechster Mann bleiben halt, ne, also.
Ja, Swaggy ja, auch wenn er das nicht wahrhaben möchte,
ja.
Glaube ich. Ja, definitiv, also, man könnte jetzt halt, wir haben euch ja gefragt auf unserer Seite, wenn ihr die Macht hättet, beim Draft zu entscheiden, auf welcher Position. Ja. Da haben viele das gesagt, was wir gedacht haben. Theoretisch überall.
Ja.
So. Du kannst nichts falsch machen in dem Draft, theoretisch. Egal, was du jetzt nimmst.
Ja.
Würde alles Team aufwerten, aber der Rest des Teams ist halt, kurz gesagt, die Lakers werden auch in den nächsten 2-3 Jahren wohl eher im schlechteren Mittelmaß verbringen als da, wo sie historisch hingehören in den Playoffs. Man muss halt auch bei allem Respekt Kobe irgendwann loslassen, weil
auf jeden Fall, ja.
Kobe weiß es, glaube ich, auch mittlerweile selber. Ich glaube, diese Verletzungen diese Saison haben ihn auch nicht im Selbstbewusstsein gekränkt, aber ich glaube, ihm der Tatsache näher gebracht, dass alles ein Ende hat. Ja, und wenn man dann mit Cap Space und ich glaube immer noch, dass LA ist vom Prestige her einfach groß und dass man dann da in 2-3 Jahren eventuell ja. Man träumt von K-Love.
Ja, das wäre so ein. Aber dann frage ich mich, was mit Randle?
Ja, auf Center kannst du beide nicht stellen.
Also, K-Love als Center in der Crunch? Nee. Und Randle ist ein bisschen zu klein.
K-Love als in der Defense.
Ja, das meine ich ja. Das ist,
Halleluja.
Nee.
Ja, also, nee, also ich glaube, man kann auch irgendwie nicht vorhersagen, was genau. Die Lakers da. Ich glaube, da müssen wir einfach noch ein bisschen abwarten, wie das Team nächste Saison dann aussieht und was man dann für Möglichkeiten in der übernächsten Free Agency hat, im übernächsten Draft. Aber vielleicht hat man ja auch in Einführungsstrichen Glück und ist schon nächste Saison nicht mehr so mies, wie man es jetzt ist. Aber mit den Playoffs, glaube ich, sollte man vor 2018 nicht rechnen.
Sehe ich ähnlich. Tja, dann machen wir mit dem, ich glaube, schlechtesten Team im Westen. Ja, schlechtestes Team im Westen. Nach wie vor. Die T-Wolves, man will es kaum glauben, haben Gehaltsausgaben von $74 Millionen diese Saison. Jetzt weiß ich nicht, wieder, was da unter dem Strich bei rauskommt durch den Garnett und Young-Deal und Trala, wie viel Geld aus so Mo Williams letztendlich bekommen wird. Aber Fakt ist, sie werden über dem Cap gewesen sein und auch in der kommenden Saison sieht es nicht wirklich gut aus, weil irgendwie habe ich auch schon mal flüstern gehört, ja, vielleicht behält man ja Kevin Garnett noch für 2 Jahre. Wird er auch nicht umsonst spielen? Gut, vielleicht sagt er jetzt auch, ich nehme Minimalvertrag, wenn ihr mir irgendwie mal 2% der Franchise oder so versprecht, wenn ich aufhöre. Das weiß man natürlich nicht, aber dieser Kern aus Rubios Vertrag greift natürlich nächstes Jahr das erste Mal. Man hat immer noch Anthony Bennett und Wiggins, die zusammen 10 Millionen verdienen, trotz Rookies. Kevin Martin, Pekovic, das ist also eigentlich der Spitzenverdiener. Nee, Rubio ist der Spitzenverdiener, ganz knapp. Ja, ist hart. Ich glaube, ich glaube nicht, dass in der Free Agency irgendetwas geht und ich glaube, die werden auch alles versuchen, um einen der beiden Großverdiener, Pekovic, Rubio, am ehesten würde ich sagen, Rubio, weil wenn man die Chance auf einen Top 2 Pick hat, dann kann es eigentlich nur Towns oder Okafor werden. Wobei bei den Wolves weiß man ja nie, was da mit den Point Guards gerade abgeht. Aber auch bei denen, ich finde, da braucht man sich gar nicht so lange dran aufhalten, weil da muss irgendwas passieren und wenn nichts passiert, ja, dann ist es halt mehr oder weniger das gleiche Team mit irgendeinem neuen Rookie. Weil ich meine,
Rookie-Anlaufstelle.
Ja, also das wird.
Vielleicht möchte man den Rekord aufstellen mit den meisten Rookies des Jahres in Franchise-Geschichte oder so. Okay, das war ein bisschen viel Sarkasmus. Ich stimme dir da vollkommen zu. Da stinkt es halt auch. Talentiert ja, aber Durchschlagskraft ist halt null da und dann überbezahlte Spieler, die dann Freiraum in der Free Agency für qualitativen Ersatz nehmen und ja, der Draft war auch mal besser bei den Wolves, also.
Der Draft, der war mal, ja. Ja, oh Gott. Wenn ich immer noch an die Zeiten denke, hier mit Johnny Flynn. Oh Gott, nee. Ich darf da nicht drüber nachdenken. Wahnsinn.
Ja, es ist kompliziert, glaube ich. Es ist
ja
ähnlich wie in Sacramento.
Ja, gut. Wer bleibt da noch im Westen? Im Grunde 2 Teams. Ich glaube, das eine Team hat ganz gute Aussichten. Eigentlich haben beide gute Aussichten. Nur bei Phoenix bin ich mir nicht so ganz sicher, wo die Reise jetzt hingeht, ultimativ. Also man ist von diesem nicht wirklich ausbalancierten Kader, fetter Backcourt, na, eher dünner Frontcourt, ist man irgendwie weggegangen. Ohne den Frontcourt zu verbessern, also so ganz komisch. hat den Backcourt ausgedünnt. Selbst da weiß ich nicht, ist man wirklich bereit, Brandon Knight zu bezahlen, weil Phoenix ist auch nun mal keine Franchise, die Gelder in den Rachen wirft. Also ich habe da irgendwie auch mehr Fragen als Antworten zu Phoenix. Also auf TJ Warren freue ich mich nach wie vor. Jedes Mal, das ist auch so mit der Hauptgrund, warum ich Phoenix mir weiter noch angucke. Aber ansonsten, ja klar, Bledsoe geht auch immer, aber ultimativ hast du nächstes Jahr unter Vertrag Bledsoe, Tucker, Len, die Morris-Zwillinge, Danny Granger, weiß ich noch nicht mal, Reggie Bullock, TJ Warren. Ganz ehrlich, ich glaube, der Playoff-Zug und dieses Überraschende ist bei Phoenix ist mittlerweile abgefahren. Also da bin ich wahrscheinlich ein bisschen gemein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die angreifen können mit dem Kader irgendwie. Oder bin ich dazu skeptisch?
Ich glaube, du bist da einfach realistisch, weil der Kader gibt halt nicht viel mehr her und man hatte bis zur Trade Deadline Chancen, reelle Chancen, die Playoffs zu erreichen. Aber mit den Trades, die man dann getätigt hat, hat man halt irgendwo mit wehenden Fahnen den Untergang beschlossen. Was für mich immer noch total unverständlich ist. Ja, Backcourt ausdünnen, okay. Aber dann hole ich keinen neuen für den Backcourt, sondern verstärke mich, wie du gesagt hast, bei dem Big Man.
Ja, vielleicht sehen Sie irgendwas in Alex Lynn, was ich noch nicht sehe. Keine Ahnung.
Also das Einzige, was ich in Alex Len sehe, ist ein Rüpel auf dem Feld,
Oh, okay.
der... Es ist mir gestern Abend habe ich mir mal so ein paar Videos zu ihm angesehen, witzigerweise. Weil ich an die Szene erinnert worden bin, wo er und Whiteside sich da vom Feld geprügelt haben. Das war ja nicht das erste Mal, dass er so aggressiv gegenüber seinem Gegenspieler reagiert hat.
Okay.
Das ist ein paar Mal mehr vorgekommen, witzigerweise. Ich glaube schon, dass er talentiert ist, der Junge, aber da ist auch irgendwas im Kopf, was ihn blockiert, normale Entscheidungen zu treffen. So Lance Stevenson-Syndrom. So. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist mit ihm. Unbedingt. Natürlich, vom Alter her passt er wahrscheinlich perfekt nach Phoenix.
Ja.
So, aber ich glaube, man tut sich das mit einigen Entscheidungen halt auch schwerer, als es sein müsste. Wie gesagt, mit dem Backcourt, okay, der musste dünner werden. Ich verstehe, dass man Dragic abgegeben hat. Das verstehe ich irgendwo natürlich. Aber warum man dann Isaiah Thomas abgibt, der von der Bank ja richtig produktiv ist, wie man ja jetzt bei den Celtics sieht. Man hat sich damit so ein bisschen selber in den Finger geschnitten. Und jetzt, wie du sagst, ob man Brandon Knight wirklich bezahlen will? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Es ist schwer. Es ist, ich habe wie du mehr Fragen als Antworten. Und ich glaube, Antworten werden wir auch erst später bekommen. Aber ich gehe auch davon aus, dass die Suns erstmal weniger mit den Playoffs zu tun haben werden. Vor allen Dingen, weil die Pelicans einfach auch so stark mit AD geworden sind.
Gut, haben wir darüber geredet und die Western Conference somit fast fertig. Jetzt ist halt eine Sache, auch hier wieder, ich meine, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie 2 Stunden sitzen und über im Grunde ja, nicht vorhandene Stories eine Story machen, mehr oder weniger. Von daher glaube ich, nix Philly kann man, glaube ich, in einen Topf werfen. Weil in New York sind Melo, Calderon, ja, Larkin weiß ich gar nicht. Hardaway glaube ich schon. Also Hardaway ist sicher dabei. Anthony Early und Langston Galloway unter Vertrag. Also im Grunde nix, außer Melo. Und ein paar Rollenspieltalente. Und Calderon wird man wahrscheinlich alles für tun, um ihn abzugeben. In Philly ist es so, dass da Embiid, Noel, ne, das war ja klar. Jetzt hat man da Furkan Aldemir ja noch einen Vertrag angeboten, der ja auch ein paar Mal gespielt hat, wovon ich aber so gut wie nichts gesehen habe. Tony Roten, Robert Covington, Jeremy Grant, Hurtus Thompson, Isaiah Cannon, Jakaar Sampson, das war's. Also im Grunde, das sind wieder zwei Ost-Teams, die die im Grunde nichts haben, alles brauchen und alles nichts haben. Melo, Noel und Embiid, schon gut, aber ich glaube, die werden in der kommenden Saison mit den Playoffs genauso viel zu tun haben wie in dieser Saison, oder?
Ja, also ich habe vorhin ein Zitat von Derek Fisher gelesen, der plötzlich davon geredet hat, dass man 63 Siege in einer Saison holen könnte. Kann man sicherlich in den nächsten Jahren, wenn man richtig arbeitet, aber in der nächsten Saison, nee, bin ich bei dir. Ich glaube, da dürfen wir auch noch ein paar, ja, ein paar Jahre vielleicht nicht, aber ein bisschen über die Franchises und Kritik, unsere Kritik äußern. Also mehr jedenfalls als Lob, weil, aber wie gesagt, die Sixers können mich ja nur positiv überraschen.
Ja, bei denen habe ich wenigstens das Gefühl, ey, man hat die 12. effizienteste Defensive. Wer hätte das gedacht? Und Noel ist für mich, habe ich ja geschrieben beim Rookie Piece, ist für mich auf dem Weg, ein defensiver Franchise-Player zu werden. Also ich sehe schon, dass man da irgendwie versucht, was aus den Spielern zu machen. In New York ist es in dieser Saison, was soll man dazu sagen? Man will Bagnani zum Minimalgehalt verlängern. Wäre okay, aber gucken wir mal, ey.
Also, vielleicht hat der Zen-Master doch sein Feeling verloren.
Na, glaube ich nicht. Ich glaube, er wird hier, jetzt beginnt's im Grunde für ihn, weil jetzt muss er zeigen, dass er nicht nur...
Jetzt kann ich ihn noch mal was fragen, fällt mir gerade ein.
Okay.
Ich habe dich das schon mal gefragt. Sie werden hochpicken dürfen.
Ja.
Sie müssten aber theoretisch zweimal hochpicken, um eine gute Starting Five zu bekommen, wenn es in der Free Agency nicht klappt. Also nochmal die Frage an dich. Melo Trade möglich?
Nee, möchte ich nicht.
Ja, ich möchte das ja auch nicht, aber möglich.
Nee, macht keiner. Welcher? Ja, Lakers? Nee, ich weiß gar nicht, ob die ihren Pick traden können, weil der ist ja im Grunde schon in Philly. Top 5 geschützt.
Ja.
Keine Ahnung, wer da. Der Zen-Meister wird sich wahrscheinlich Angebote anhören. Ich halte es halt in dieser Saison, finde ich, realistisch.
Du? Ja, das wollte ich nur noch mal wissen.
Und du?
Nee, ja. Nee, ich will Melo auch nirgendwo anders mehr sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war so froh, als er gesagt hat, er bleibt in New York. Hm. Natürlich wäre ich noch glücklicher gewesen, wenn er nach Miami gekommen wäre.
Er kann zu den Nets kommen, wenn er will. Wir haben den 29. Pick der kommenden Draft und D-Will. Also, von mir aus können wir da gerne drüber reden.
Oh, bleibt er ja trotzdem in seiner,
genau,
in seiner,
ja,
Heimat.
Kompromiss gibt's immer.
Ja, 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 gut. Nee, ich glaube auch, dass Melo da bleibt, wo er ist, aber den Gedanken kann man ja ruhig mal fassen, weil,
klar,
mich würde es nicht wundern, wenn da ein Angebot eintrudelt.
Die Knicks sind halt auch noch ziemlich weit von den Playoffs entfernt, wenn da nichts irgendwie Gravierendes passiert. Ist einfach so.
Denke ich auch.
Wenn du von Marc Gasol träumst und dann vielleicht noch sagst, du hast dann ein Okafor oder so, dann machst du da so ein bisschen High-Low-Action wieder, so ein bisschen vergleichbar wie in Memphis, hast Melo auf dem Flügel. Irgendwie einen Point Guard kriegst du auch noch. Hast du Tim Hardaway Jr., hast du vernünftiges Spacing, musst du auf Defense ein bisschen noch gucken. Das schon, aber ja, natürlich könntest du irgendwie im Osten um den achten, aber ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Also Schlüssel wäre dann so eine Verpflichtung wie Marc Gasol. Und die halte ich für unrealistisch, weil wenn er nicht in Memphis bleibt, dann glaube ich, verschlägt sie ihn nach Texas.
Wenn Timmy aufhören sollte.
Genau, und andere Szenarien möchte ich mir da auch nicht vorstellen. Aber ja, um jetzt mal zu den Teams vielleicht zu kommen, die in der kommenden Saison um die Playoffs mitspielen könnten, die zumindest eine reelle Chance hätten. Pacers und so, wen haben wir noch? Pacers, die Heat natürlich, Kelten. Und die Kelten und die Nets. Die sind ja noch im Playoff-Kampf und klar werden davon Teams zwei die Playoffs verpassen, aber über die lohnt es sich ja im Grunde gar nicht zu reden, weil.
Nee, ich weigere mich auch, über Miami zu sprechen.
Gut.
In diesem Podcast.
Dann haben wir halt noch drei Teams, über die wir noch nicht gesprochen haben, und beginnen können wir dann ja mal mit den Pistons. Die,
ja,
denke ich mal, eine relativ interessante Offseason vor sich haben werden. die Josh Smith nach wie vor bezahlen müssen, was man jetzt die nächsten Jahre nicht vergessen darf, wenn man sich die Gehaltsstrukturen da anguckt. Ja. Erstmal verlängerst du mit Rich Jackson, ich denke schon, aber wie viel ist das dir wert und versuchst du auch noch Greg Monroe zu halten?
Priorität hätte bei mir Monroe.
Okay.
Denke ich. Aber mit Reggie würde ich auch verlängern. Aber halt nicht zu einem utopischen Preis, also Maximalvertrag schon mal gar nicht. Worauf er aber sicherlich schielen wird, habe ich die Befürchtung.
Vor allen Dingen, um das jetzt auch nochmal zu sagen, nicht jeder Vertrag, der im Sommer abgeschlossen wird, lässt sich damit erklären, ja, da kommt auch ein TV-Deal. So, okay, also ich.
Manche Spieler sind es auch dann nicht wert.
Ja, eben. Da muss man auch irgendwie, du kannst nicht jede miese Entscheidung von einem GM, ja, da kommt der TV-Deal. Weißt du, also.
Also, Reggie ist auch mit einem normalen TV, neuen TV-Deal kein Maximalvertrag wert.
Nein,
also, Punkt
auf Ende. Stand heute nicht, nein. Was dann ja, kommt, also, weiß ich nicht, aber ich habe da keine Hoffnung, keine großen. Ich
denke schon, dass er zweistellig verdienen wird.
Ja, schon.
Ich glaube aber nicht, dass er einen langfristigen Vertrag bekommt. Also wirklich über 5 Jahre. Ich glaube, 2 Jahre garantiert, 3 Jahre Team- oder Spieleroption.
Wenn er sich darauf dazu bereit erklären würde, keine Ahnung.
Ich glaube, Van Gundy weiß ja auch, was da Sache ist. Er kann ihn ja noch besser beurteilen als wir natürlich. Mhm. Er sieht ja im Training, er sieht die Spiele regelmäßig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht von ihm, seitdem er die Anfangsphase in Detroit überstanden hat. Aber ich bin noch weit, weit davon entfernt, das zu sagen, dass er irgendwie zur Elite der Point Guards gehört oder so.
Aber
ich glaube, dass er einfach in diesem System seinen Platz gefunden hat und dass das eventuell auf Dauer klappen kann.
Ja, genau, ja, klar.
Aber andererseits, wenn man Gespräche führt oder vielleicht er auch schon angedeutet hat, dass er das und das verdienen will, aber man überhaupt nicht damit darauf eingehen möchte, könnte ich mir auch vorstellen, dass man sagt, danke fürs halbe Jahr, aber nein. Und dass man dann, je nachdem, wo man picken darf, im Draft sich auf den Guard-Positionen verbessert. Ich finde auch, dass sie einfach in diesem Trade so ein bisschen verloren haben.
Wie verloren? Meinst du jetzt bei dem, wie heißt er, Enes, mein Gott, DJ Augustin, also OKC, ja. Okay, warum? Bist du so ein großer Fan von DJ Augustin? Also ich schon, aber.
Das zum einen, weil mir jetzt einfach das Shooting von der Bank fehlt.
Okay.
Zum anderen glaube ich, dass er es nicht schlechter gemacht hätte und auch nicht gemacht hat, als er Jennings vertreten hat. Und für mich einfach Jennings auf der 1 gesetzt ist und ich meine Zweifel habe, dass das zusammen harmoniert.
Ja.
Wobei ich ganz klar sagen muss, wenn man keinen anderen Weg hat, in der Free Agency Mitspieler zu Jennings zu finden, und im Draft auch eher kein Guard mehr auf diesem Niveau, was man haben möchte, eventuell zur Verfügung steht, dass man da weiterhin mit Reggie gehen sollte.
Ja.
Aber ob das dann klappt, ist halt die zweite Frage, ne?
Ja.
Weil Brandon braucht den Ball, Reggie braucht den Ball, das wäre dann halt wieder diese OKC-Situation.
Ja. Nee, das Ding ist auch, ich meine, ich glaube, ich verstehe auch, was du mit dem Verlierer-Ding meinst, weil auf dem Papier haben sie natürlich nicht viel abgegeben. Das kann man einfach mal so sagen. Augustin Singler und ein Zweitrunden-Pick. Ich glaube, mehr war das nicht. Könnte ich mit leben. Andererseits, wir haben die Detroit Pistons ja auch teilweise im Pod und in schriftlicher Form ein Stück weit analysiert. Der Schlüssel für Detroit zum Erfolg war Spacing. Das war einfach, du hattest Platz für Monroe, du hattest Pick-and-Roll-Situationen geschaffen für Drummond und so. Das hat alles immer besser geklappt, wenn Shooter auf dem Platz waren. Also, Singler ist natürlich so ein Fall. Augustin ist, glaube ich, der beste Shooter, den du da zur Verfügung hast. Auf der Point Guard Position, auch jetzt mit Reggie. Ach, ich weiß es nicht. Also für mich War das so der Schlüssel, was den auch im Playoff-Kampf auf jeden Fall das Genick gebrochen hat? Und ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr besser wird.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber ich glaube auch, man sollte auf jeden Fall mit Monroe verlängern.
Ja, wenn das Tischtuch da noch nicht ganz durch ist, dann
Ja,
würde ich das auch begrüßen.
ich habe nämlich auch die Befürchtung, ich glaube, da ist nicht mehr so viel, was ihn in Detroit hält, weil er definitiv irgendwo anders größere Chancen hat, Playoffs zu spielen.
Dann sollten wir die Pistons jetzt ad acta legen und nochmal den letzten Schlenker zurück im Westen machen, oder was meinst du?
Ja, ich dachte schon, du hast sie vergessen.
Nein, auf keinen Fall habe ich die vergessen. Das sind natürlich die Utah Jazz, wo ich einmal ein Auge drauf werfe auf die Franchise, die ich ja auch so ein Stück weit, ich will nicht sagen betreue, aber die ich, zu denen ich schon recht regelmäßig auch mal was schreibe. Tja, das ist, die kommen jetzt extra so gegen Ende des Pods, ähnlich auch wie die Pistons, weil da habe ich schon das Gefühl, die könnten noch mal besser werden in der kommenden Saison. Und da würde ich jetzt auch noch mal so von dir gerne hören. Könnte? Fragezeichen. Also man ist jetzt, ja gut, im Osten wäre man wahrscheinlich in den Playoffs. Das müsste ich jetzt noch mal nachgucken, weil das ist ja so ein Gedankenspiel. Man hätte 36 Siege, genauso viel wie Brooklyn und Boston.
Man muss ja auch vergleichen, man hätte dann ja mehr gegen die Ost-Teams gespielt als gegen die
Richtig,
West-Teams
ja.
oder so. Wäre die Bilanz wahrscheinlich ein bisschen besser sogar noch.
Und seit dem All-Star-Break, ja, ist man ja schon recht stabil. Man hat jetzt von den letzten 10 zwar auch nur 5 gewonnen, aber wer weiß nur, ne? Also, da gibt es auch Teams, auch gerade im Osten, denen es ja da nicht wirklich besser ging in den letzten 10 Spielen. Ja, aber wie gesagt, so seit dem All-Star-Break verzeichnet man ja definitiv eine starke Kurve nach oben, eine Formkurve nach oben. Und es ist halt die Frage, kann man den Schwung mitnehmen in die kommende Saison? Sollte man jetzt auch irgendwann mal einen Cut machen und sagen, ja, unser Durchschnittsalter ist tief genug, jetzt müssen wir vielleicht mal gucken, dass wir, ja, dass wir in Richtung Playoffs mit Routiniers arbeiten, wenn wir angreifen wollen. Ist die Frage jetzt, ne? Glaube ich.
Ja. Möchtest du
Also,
schon eine Antwort von mir haben?
ja, also ich sage es nur noch mal, damit das jetzt nachvollziehbar ist. Also Gordon Hayward, Derek Favors sind natürlich unter Vertrag. Nick Burks hat ja das mit, ja nee, der hat den langfristigsten Vertrag. Ja, Trey Burke hat man dann noch, Rodney Hood, Rudy Gobert, Elijah Millsap wahrscheinlich, Chris Johnson, Grant Jarrett, Dante Exum. Vielleicht Trevor Booker schon gesagt, wenn nicht dann Trevor Booker und Rudy Gobert. Das wäre so das bisherige Line-up. Also man hat recht viele Spieler unter Vertrag, die alle mehr oder weniger recht jung sind und die zusammen, wenn alles so bleibt, etwas über 50 Millionen an Gehaltsspielraum auffressen. Ich sag mal, da ist für mein Empfinden mit dem Material, das man hat, kann man erstens arbeiten und zweitens kann man, glaube ich, wenn sich eine Situation ergibt, wirklich auch, ja, wirklich mal was machen. Also das wäre jetzt so ein Team, ich sag nicht, dass es passieren wird, um Gottes Willen, aber wenn New York sagt, hör mal, gib uns nahe der Top 10 einen Draft-Pick und Spieler XY unten zukünftigen Pick für Melo. Ich glaube, dann könnte Utah zum Beispiel ein Team sein, die den Vertrag aufnehmen könnten, wenn sie es denn wollen würden. Und das ist ja immer eine Sache. Jetzt, wo wir eben bei dem Thema waren. Aber es wird nicht passieren.
Aber du sprichst es gerade an. Ich kann mir witzigerweise schon vorstellen, dass man in Utah jetzt wirklich sagt, okay, Talent haben wir genug. Wir schauen uns in der Free Agency um oder wir traden sogar unseren Pick. Und sich da dann wirklich nochmal zu verstärken. Das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Und ich glaube auch, ich bin da bei dir, dass die Jazz Zukunft, nahe Zukunft, durchaus Chancen auf die Playoffs haben. Weil man befindet sich, glaube ich, jetzt derzeit auf einem Niveau mit den Pelicans. Ich finde, die Suns hat man überholt. Vielleicht nicht tabellarisch, aber so vom Team her. Hm. Ich glaube schon, dass also OKC zähle ich jetzt mit absichtlich auf, wenn man ausgehen kann, dass sie nächstes Jahr wieder oben mitspielen. Kann ich mir schon vorstellen, dass es für die Jazz sogar nächstes Jahr schon zur Überraschung reichen kann. Dass sie dann aber in den Playoffs erstmal keine große Rolle spielen, das sollte dann auch klar sein. Hm. Weil sie wahrscheinlich dann gegen den ersten bzw. zweiten eher ersten spielen würden und aber an sich gebe ich dir wirklich in jedem Punkt recht. So ein Melo-Trade, der hätte irgendwie Charme, aber ich glaube halt nicht, dass vor allen Dingen man hat auch nee, auf den Flügeln ist man gut besetzt.
Nee. Also nee.
Vielleicht fehlt der Superstar. Ich halte viel von Hayward. Im Gegensatz zu vielen anderen. Leider, weil der Junge wird ganz schön unterschätzt. Hat sich auch in dieser Saison wirklich gesteigert und ist meiner Meinung nach auch sein Vertrag so langsam wert.
Finde ich auch, ja.
Deswegen wäre es eigentlich Schwachsinn, ihm da jetzt noch Melo vor die Nase zu setzen. Ich glaube, so klug sind die Jazz auch. Mit Gobert hat man jetzt einen Defensivanker. Vielleicht trotzdem noch nominell auf der 4 in der Tiefe, vielleicht sogar ein Starter, wenn man sich den ertraden kann, in der Free Agency vielleicht auch.
Die Faves dann, brauchst du nicht, oder?
Nein, doch, natürlich.
Ach, du meinst als Backup?
Ja,
ach so. Natürlich. Ah, okay.
Favors, toller Typ, auf jeden Fall. Auch noch, Mann, der ist 22, der Junge, glaube ich, ne?
Der 22, ich glaube, der ist schon bis... Boah, jetzt bringst du mich aber nicht wo durch. Höchstens 23.
Ist ja auch nicht so wild, er ist jung.
Ja, er ist jung, genau.
Ja gut, wie die gesamte Mannschaft. Also, wenn man sich wirklich auf der Bank noch so ein bisschen verbessern kann, also auf den großen Positionen, dann sind sie ernst zu nehmen. Also, es wird auch ein spannender Kampf innerhalb des Teams zu sein, weil Rodney Hood
ja
hat sich definitiv gemacht in der Zeit, wo Burke sich gespielt hat. Und ich glaube, dass das schwer für den Trainer zu entscheiden wird, wen er da jetzt den Vorzug gibt. Auf der 1 scheint man sich für Exum entschieden zu haben und Burke somit von der Bank zu bringen. Finde ich jetzt persönlich als Trey Burke-Fan nicht so toll, aber von der Bank kommen heißt nicht immer unbedingt nur Rollenspieler sein. Manu Ginobili ist das beste Beispiel. Ja. Also die Jazz sind wirklich sehr, sehr interessant und ich hoffe auch wirklich, das ist eine sympathische Franchise. Du hast sie mir wirklich näher gebracht in dem Jahr, wo wir jetzt das zusammen machen hier. Ich würde es mir wünschen, weil eine sympathische Franchise in den Playoffs würde ich jederzeit nehmen.
Also das, was du angesprochen hast mit Hood Burks, das sehe ich auch so. Für mich ist das kein No-Brainer, dass Burks jetzt einfach wieder zurückkommt und sagt, ich bin Starter. Ich halte viel von ihm. Ich bin auch, glaube ich, der Einzige, der viel von ihm hält, also so gefühlt. Was nach der Vertragsverlängerung los war, das ging ja auf keine Kohorte mehr. Also klar hat er nicht die beste Saison gespielt, aber wie gesagt, die Jazz seit dem Kenta-Trade, völlig andere Truppe, langsame Pace, gute Defense, so, und ich denke, ein Burks ist ein solider Starter in der NBA. Gut, Rodney Hood macht seine Sache gut. Ich mag ihn auch, ganz klar. Aber ich glaube, der Schlüssel zu einem kurzfristigen Erfolg, also wenn man jetzt wirklich sagt, nächstes Jahr Playoffs, da wollen wir dabei sein, dann glaube ich, tradet man Trey Burke, beziehungsweise man bringt einen neuen Point Guard nach Utah. Weil ich glaube, die Position, Dante Exum ist einfach noch zu roh und Trey Burke kann einfach die wirklich elitären Point Guards null verteidigen. Also die fressen den auf. Und Russell Westbrook, der frisst den auf. So, und ja, das ist sein größtes Problem. Und von daher, also Zach Lowe hat sich der Thematik ja jetzt auch mal angenommen. Ich habe den Text nur überflogen. Er hat dann auch so Namen in den Raum geworfen wie Ty Lawson. Ja, Jrue Holiday wäre für mich, glaube ich, wäre für mich der beste Trade, wenn Jrue Holiday wirklich fit wäre. Für die Pelicans. Also das wäre für mich der Hammer.
Der beste Fit, wenn er fit ist.
Ja, nur da ist die Frage, wollen die Pelicans resignieren, mehr oder weniger, und sagen, einem direkten oder vermeintlich direkten Konkurrenten dann sagen, hier, nehmt den und gebt uns, weiß ich nicht, den 11. Pick, bla bla bla. Das wird interessant sein, weil über die Free Agency, selbst mit dem Cap, jetzt mal ganz ehrlich, wen willst du denn da holen? Also Dragic, gehe ich jetzt mal einfach davon aus, dass er in Miami bleibt, weil ich glaube, die werden ihm seine finanziellen Wünsche erfüllen, weil sonst hätten sie auch nicht so viel, in Anführungsstrichen, für ihn abgegeben. Brandon Knight wär der falsche Spielertyp. Reggie Jackson, mal davon abgesehen, dass die beide restricted sind. Und dann bist du wieder bei Rondo, ne? Und um Gottes Willen, ey. So, Rondo, Mo Williams, Jeremy Lin. Also über die Free Agency nach einem Elite Point Guard zu suchen, finde ich jetzt, fände ich, glaube ich, schwierig, wenn Dragic bei Miami verlängert und Rondo im Grunde wahrscheinlich eh von LA überbezahlt wird. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass irgendwie was Abgefahrenes mit Rondo passiert. Also ich glaube, über Trade-Sachen sollte man sich bei den Jazz genau angucken. Weil Trey Burke ist auch so, ich glaube, ihn als sechsten Mann, sage ich jetzt mal, zu verkaufen und anzupreisen mit einem Pick, ich glaube, das hat schon einen gewissen Wert.
Ja,
keine Risiken, ja. Aber mein Gott, du kriegst ein junges Talent und wahrscheinlich zwei Draftpicks. Da muss dein Point Guard aber auch so ein bisschen was können. Also das wäre jetzt so die Kategorie Jrue Holiday, Ty Lawson. Aber dann jemand anders fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber
nee, mir auch nicht.
Sowas halt. Ja gut. Falls sie ihren Pick behalten, keine Ahnung, wo sie dann noch ein bisschen was machen wollen. Ich sehe das wie du. So im Frontcourt ist auf jeden Fall noch Platz. Ich weiß noch nicht, ob Pleiss vielleicht wirklich rüberkommt. Gucken. Trevor Booker ist ja so der Stretch-Vierer oder der angedachte Stretch-Vierer als Energizer von der Bank. Macht seine Rolle, seine Sache auch gut, für, meiner Meinung nach. Aber mehr Tiefe geht ja immer. Aber keine Ahnung, ob man da jetzt irgendwie noch.
Ich glaube, Jutta können wir auch so ziemlich abschließen. Ich glaube, du kannst da
klar
ein Fazit ziehen oder so.
Also, ich bin gespannt, okay, was passiert. Ich wär glaube ich, sogar dafür, wenn man den Pick irgendwie tauscht, weil man hat jetzt echt viele, viele Talente.
Ja.
Und so ist es auch bei dem letzten Team, das wir heute besprechen möchten. Da bin ich auch der Meinung, da hat man einen der vermeintlich schlechtesten Trades der jüngeren NBA-Geschichte. So wurde er nach, ja, eine Stunde nach Durchführen von einigen Sportjournalisten bezeichnet. Redet es natürlich von Orlando Magic und der Post-Dwight-Howard-Ära. Ich weiß gar nicht mehr, wer da genau alles über den Tisch gegangen ist. Ich glaube, Vooch war dabei, Tobias Harris. Und Vooch hat den Vertrag ja verlängert, zum Beispiel. Mhm. Tobias Harris noch nicht. So, und ich sage jetzt einfach mal, also man hat jetzt noch Channing Frye.
Heißer Free Agent.
Auf jeden Fall, wenn auch restricted, aber da wird man sicherlich mal sehen. Channing Frye, sein Vertrag wird jetzt immer weniger. Das ist ja auch relativ, also nicht üblich in der NBA, dass man im ersten Vertrag weniger, mein Gott, mehr verdient als im letzten. Ja, Victor Oladipo ist natürlich da. Ben Gordons Vertrag ist nicht garantiert und ich denke auch nicht, dass man ihn halten wird. Aaron Gordon, Vooch, Luke Ridnour, Alfred Payton, Mo Harkless, Andrew Nicholson, Evan Fournier und Dwayne Dedman. Und der Marvel haben wir auch noch. Das sind auch wieder so diese eher kleinen Verdiener. Und auch da muss man irgendwie feststellen, man hat irgendwie Talent. Man weiß noch nicht so genau, wie das alles zusammenpasst und was mit so einem Projekt wie Aaron Gordon passiert. Aber ja, jetzt sind die Jazz am heutigen Tage, also Stand heute, auf einer 3-Siege-Serie und ja, mein Gott, haben nur 25 Spiele in dieser Saison gewonnen, aber das mit Jack Vaughn war auch, glaube ich, irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, zweieinhalbjähriges Missverständnis, das man da hatte. Also, bist du da ähnlich, also würdest du das ähnlich so sehen wie ich, dass die Magic in der Theorie ganz gute Chancen haben, gerade im Osten irgendwie sich nochmal in diesen Playoff-Kampf reinzuschummeln in der kommenden Saison?
Ich glaube, die Chance kannst du Philly und New York ausgenommen jedem geben. Okay. Ich glaube auch, ich habe die Magic auch stärker erwartet dieses Jahr.
Ja, ich auch.
Jetzt mit dem neuen Trainer zeigen sie ja, was man erwartet hat, so ein bisschen. Die spielen meiner Meinung nach viel besser. Ich glaube, wenn man das die ganze Saison gehalten hätte, dann wird man um die Playoffs definitiv mitspielen. Hm. Wobei man das ja bis vor kurzem auch noch so geschafft hat.
Ja, klar,
oder, ja, bis zu
im
ein paar
Osten war
Wochen,
es
ne? Ja,
ja, das
es
ist wie
ist
ein Scheunentor.
traurig. Es ist traurig. Ja, die Magic ist ein interessantes Projekt. Ich würde mir auch irgendwo wünschen, trotz Rivalität, dass Florida oder beziehungsweise ja, Florida zwei starke NBA-Teams hat. Würde ich gut finden. Die Magic sind mir auch eigentlich, also die meisten Spieler sind mir sehr sympathisch. Ja, und so ein Vucevic zum Beispiel, da hast du ja wirklich, wenn der so weitermacht und sich noch steigert, hast du ja wirklich eventuell einen zweiten Dwight Howard, ne?
Da bin ich jetzt.
Ja, nicht, ja,
Nein,
natürlich
nicht
nicht im
wortwörtlich, das verstehe ich schon, aber du meinst jetzt als neuen.
Franchise-Player, ja.
Ja.
Ja, gut. Theoretisch haben sie davon vier. Vucevic, Oladipo, Harris, wenn er bleibt, und auch ein Payton könnte das werden.
Also bei Vuč, erstens, Vuč ist für mich, also auch, ich habe ihn ja leider nicht live spielen sehen, blöd, man war irgendwie krank oder verletzt, aber ich habe immer das Gefühl, dass Vucevic auch enorm gut für Payton ist. Weil so Pick-and-Pop-Action und so, und dann hast du ruckzuck direkt im ersten Viertel, weil das ja auch, ich will nicht sagen der Go-To-Guy ist, aber schon jemand, den du in der Offensive gerne den Ball gibst. Und ich glaube, Payton und Vuč, die könnten da echt, die könnten echt ein gutes Duo werden. Vor allen Dingen natürlich, weil Statistiken zählen, ja, und Punkte pro Spiel und Assists pro Spiel ist ja über jeden Zweifel erhaben und am wichtigsten. Und von daher glaube ich, dass da eine nette Kombination auf jeden Fall bei entstehen könnte. Das sehe ich ähnlich. Und ich finde, für mich ist Vucevic auch, obwohl ich ja Oladipo auch in den höchsten Tönen gelobt habe, er hat ein ziemlich gutes Skillset, finde ich, für den Big. Und hat die nötige Größe. Also ich weiß es halt nicht, Dwight Howard ist halt so ein dominanter Spieler. Das sehe ich in Vuč nicht, aber für die Magic an sich glaube ich, dass er definitiv ein großer Spieler mit Franchise-Player-Potenzial ist, ja. Also All-Star, glaube ich, wird er auf jeden Fall irgendwann einmal. Weil er rebounden und punkten kann und recht
Er
effizient
hätte es
ist.
dieses Jahr schon verdient gehabt, meiner Meinung nach.
Ja, ich hätte auch vielleicht, ja. Eher als einige haben Gortat gefordert, da weiß ich nicht. Also wenn du im vierten Quarter meistens nicht mehr spielst, naja.
Ja, ich glaube, damit haben die
Naja.
grundsätzlich auch keinen großen Gefallen getan mit dem Vertrag. Aber anderes Thema.
Genau, da kommen wir sicherlich nochmal später, oder in den kommenden Wochen drauf zu sprechen. Auch hier ist jetzt die Frage, du hast Payton und Oladipo im Backcourt mehr oder weniger gesetzt, du hast auch einen Vuč irgendwie im Frontcourt gesetzt, perspektivisch soll da auch Aaron Gordon hin. Wenn du Tobias Harris hältst, dann hast du im Grunde perspektivisch deine Starting Five da. Warum? Oder anders gefragt, warum ist man dann in diesem Jahr mit einer ähnlichen Konstellation einfach noch so weit weg vom Erfolg? Oder nochmal anders gefragt, sollte diese Starting Five wirklich perspektivisch das sein, worauf man hinausarbeitet? Oder fehlt da wirklich noch was?
Ich glaube, um deine letzte Frage als erstes zu beantworten, man muss Geduld haben und schauen, wer sich als dieser so sagenumwobene Go-To-Guy, ja, macht. Weil, ich habe gesagt, im Moment sind es für mich vier, die es potenziell werden können. Wenn man den raus hat, könnte man ja eventuell schauen, um den bauen wir das Team auf. Was haben wir dafür schon da? Und da ich glaube, dass das Team sehr gut zusammengestellt ist, egal für wen man sich entscheidet. Weil im Prinzip müsste man ja niemanden abgeben dafür. Wenn du noch verstehst, was ich damit sagen will. Also, ist ja egal, für wen man sich als Go-To-Guy entscheidet, die anderen drei bleiben ja trotzdem. Wahrscheinlich. Macht das irgendwo Sinn, ja, ne? So ein bisschen. Ja, ich glaube, es ist halt, ja, zum dritten Mal heute Identität. Ich glaube, wenn man die raus hat, dann hat man auch automatisch irgendwo den Go-To-Guy. Viele werden mich jetzt wieder verteufeln und sagen, braucht man nicht, wenn man sich die Hawks anguckt. Wenn es kompliziert in den Playoffs wird, dann werdet ihr sehen, dass man den am Ende doch braucht, wahrscheinlich. Ja, die Magic, interessantes Projekt, meiner Meinung nach in den nächsten Jahren definitiv mit Erfolg gekrönt.
Ich glaube auch, dass die Magic, du hast es angesprochen, also man hatte unter Jack Vaughn ja überhaupt keine Identität. Man war sowohl als auch beschissen, so einfach.
Man war halt da.
Furchtbar, also irgendwie, klar, oder Depot war verletzt und so, bla, 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 ja. Okay, aber, nee. Also, ich sag mal, das, was auch an Defensivpotenzial in dieser Mannschaft steckt. Natürlich müssen Spieler sich entwickeln und ich habe ja Aaron Gordon auch angesprochen. Aaron Gordon ist, denke ich mal, auch irgendwie ein Schlüssel, der, ich will nicht sagen, über Verderben oder Erfolg entscheidet. Das sehe ich in ihm nicht. Aber wenn Aaron Gordon gut wird, glaube ich, könnte er diese Mannschaft auf ein Level hieven, das ja von Vorteil halt ist. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich glaube, es ist ein Schlüsselspieler halt, weil ich glaube irgendwie, man weiß, dass Oladipo gut ist. Ich glaube, man weiß auch, dass ein Vucevic gut ist. Und jetzt kommt es halt darauf an. Peyton, ich glaube, der wird seine Sache in der NBA irgendwie machen. So gerade halt auch auf seiner Defensive und dadurch, dass halt in der Offensive jemand auch die Bälle verteilen muss, wenn du da offensiv starke Spieler hast. Unterm Strich weiß ich nicht, was mit Harris ist. Ob es nicht vielleicht wirklich gut ist. Harris hat ja auch so einen Vertrag, wo irgendwie drinsteht, oder einen Sponsorvertrag, wo drinsteht, du kriegst mehr Geld, wenn du in einem großen Markt spielst und bla bla bla. Vielleicht ist er auch eher, vielleicht sogar so ein Spieler für die Knicks. Also wenn die Knicks sagen, boah, wenn Sign Trade irgendwie möglich ist, mit gegen irgendwas. Also, keine Ahnung, die Knicks sind vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil die keine, nicht viele Picks zur Verfügung haben. Aber sowas halt, ne? Also das könnte ich mir durchaus vorstellen. Und dann muss man ja auch nochmal sehen, was der kommende Draft dann in petto hat, weil so wie es aussieht, werden die Magic ja bei entsprechendem Losglück auch in der Top 5 wieder picken. Und ich glaube, die nächstjährige oder diesjährige Top 5 im Draft, da lässt sich auch nochmal ein bisschen was rausholen. Und ja. Ich bin da definitiv gespannt und ich hoffe ja, dass es wirklich best hair available wird und man Justice Winslow irgendwie picken kann. Weil dann gibt's in der oder perspektivisch wirklich auch keine Entschuldigung mehr für schwache Defense. Weil ich glaube, dann sind die Magic auch auf dem Weg, ein Defensivbollwerk zu werden und dann muss man sich in der Tiefe natürlich noch verstärken. Vielleicht braucht man dann auch einen Veteran in der Starting Five, das weiß ich nicht, aber das wäre ein interessantes Projekt auch. Also noch interessanter, als es jetzt ohnehin schon ist. Ja. Also unterm Strich sagen wir, ein paar Teams, die jetzt schon zu diesem Zeitpunkt die Playoffs verpasst haben, könnten es in der kommenden Saison schaffen. Wir können natürlich auch wieder voll daneben liegen. Weiß ich nicht.
Ja, wobei ich glaube, vor allen Dingen die Teams im Osten haben immer eine Chance. Da verschlucke ich mich fast. Weil es so traurig ist. Und ich glaube, dass wir da schon eher richtig liegen werden als im Westen, weil ich glaube, im Westen verhauen wir uns meistens, weil er halt so unglaublich unvorhersehbar ist.
Und vor allen Dingen auch, welches Team in der Top 8 fliegt aus den Playoffs? Das ist für mich eine ganz andere Frage, weil, gut, mein Gott, die diesjährigen Playoffs haben noch gar nicht angefangen, aber wenn, dann sehe ich wirklich, in Portland kann einiges schief gehen, natürlich, wobei ich da überhaupt nicht drauf hoffen will. Okay, sie ist, denke ich mal, ein bisschen gefestigt noch für die kommende Saison auf jeden Fall. Ja, der Rest, also ich weiß nicht, wenn irgendwie in Texas eine Atombombe explodiert, dann werden vielleicht 3 Playoff-Plätze frei, aber sonst sehe ich da wenig Hoffnung. Ganz ehrlich. Aber gut, die Jazz könnten es perspektivisch schon irgendwie schaffen.
Ja.
Irgendwie, mein Gott. Bei den George Karl oder bei dem Post-George Karl Nuggets haben wir es ja auch nicht so richtig kommen sehen, dass die komplett abstürzen und ist ja im Grunde so passiert. Kann ja auch mit Verletzungen viel passieren. Wie dem auch sei.
Das ja die Bürde tragen muss. Für den ganzen Verletzten.
Ja. So, du hast auf jeden Fall jetzt noch ein paar, oder ein Projekt alleine und ansonsten bist du an den anderen beiden Projekten, die wir noch in der Pipeline haben, auch noch beteiligt. Was haben
wenn
wir?
Du mich da, wenn du mich dabei haben möchtest.
Ja, die meisten Sachen sind ja schon fertig, das ist ja ein Problem. Habe ich jetzt im Nachhinein erst bereut.
ja, jetzt am Wochenende, am Sonntag, kommt unser Piece zum Defensive Player of the Year. Gleiches Prinzip wie beim Rookie of the Year. Wir freuen uns auch wieder auf eure Interaktion. Dann kommt Mitte der Woche von mir etwas zu Goran Dragic. Ja, und dann sind wir Sonntag schon fast beim Highlight, glaube ich, ne?
Ja, würde ich sagen.
Das überlasse ich dir dann, Chef.
Ja, ich meine auf Rookie of the Year und Defensive Player of the Year, aka DeAndre Jordan natürlich. Den Ausgang kennen wir ja schon. Und nach dem Goran Dragic Piece, das eigentliche Highlight der kommenden Woche, folgt natürlich der MVP. Und ich denke, das Piece wird auch recht unterhaltsam. Ich glaube auch, dass es dann sehr, sehr enges Kopf-an-Kopf-Rennen wird. Weil ich glaube, um zu viel zu spoilern zu wollen, aber ich glaube, da werden die Fanlager das so auch so ein bisschen unter sich ausmachen. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und ja, wenn sonst nichts ist, dann gibt's nächste Woche natürlich wieder Podcast. Dann werden wir uns eher den guten Teams widmen. Und bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall eine schöne Woche und viel Spaß mit deinem Dragic-Piece.
Ich danke dir, dir wünsche ich auch noch einen schönen Abend. Wir hören uns.
Danke, werden wir. Mach's gut.
Ciao.
You know what's clutch?